Willkommen bei Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Diese Folge ist mir persönlich sehr wichtig, denn mein heutiger Gast steht für etwas, das viele Unternehmer tief in sich fühlen, aber selten klar aussprechen. Ein Unternehmen darf erfolgreich sein, trotzdem darf der Unternehmer glücklich sein. Achim Langenau ist seit über 30 Jahren Unternehmer. 6 Unternehmen hat er aufgebaut, einige verkauft. Er hat eine Eventagentur mit bis zu 250 Mitarbeitenden geführt, zeitweise aus Mallorca heraus. Und nicht, weil er dem Business entfliehen wollte, sondern weil er sich irgendwann eine ehrliche Frage gestellt hat. Was muss ich tun, damit mein Unternehmen auch ohne mich funktioniert? Diese Frage kenne ich sehr gut. Ich erlebe sie bei fast jedem Unternehmer, mit dem ich arbeite. Und ich kenne sie auch aus meinem eigenen Weg. Achim hat aus dieser Frage ein System entwickelt, das Autopilotsystem. Kein Motivationskonzept, kein Freiheitsversprechen, sondern ein Handwerk, mit dem Unternehmen so aufgebaut werden, dass Verantwortung im System liegt, nicht dauerhaft auf einer Person. In diesem Gespräch geht es nicht um Erfolgsgeschichten oder perfekte Lebensläufe. Es geht um die Momente, in denen man merkt, ich bin gerade selbst der Engpass für mein Unternehmen und für mein Leben. Achim bringt seine Erfahrungen ein. Ich bringe meine Perspektive als Unternehmer und Begleiter ein. Kein klassisches Interview, sondern ein echtes Gespräch. Ehrlich, klar und manchmal unbequem. Für alle, die ihr Unternehmen lieben und trotzdem spüren, es ist Zeit, etwas grundlegend zu verändern. Herzlich willkommen bei Bock auf Business. Herzlich willkommen, lieber Achim Langenau.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Achim, die Einstiegsfrage ist bei Bock auf Business leider oder Gott sei Dank immer die gleiche. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt denn dein Umfeld über dich?
Hui, ich sehe schon, du gehst gleich tief rein. Interessante Frage, die ich mir bisher so noch gar nicht gestellt habe. Was würde mein Umfeld sagen im Nachgang? Ich glaube, mein Umfeld würde sagen, dass ich ein guter Zuhörer gewesen bin, dass man mit mir sowohl ernste Gespräche führen konnte, als auch herrlich Blödsinn quatschen.
Schön.
Dass ich mich selbst nicht zu ernst nehme, oder genommen habe, muss ich ja in der Vergangenheit sagen, das fällt mir noch ein wenig schwer. ich sicherlich viel Humor gehabt habe. Ich glaube, das würden die Menschen sagen, also in meinem Umfeld. Und in meinem Business-Umfeld, glaube ich, würden viele Menschen sagen, dass ich ein Stück weit dazu beigetragen habe, dass sie freier geworden sind, weniger Druck auf sich spüren und ja, tatsächlich ein bisschen glücklichere Unternehmer geworden sind. Das ist dann hoffentlich der Mehrwert, den ich gestiftet habe, das, was man über mich erzählen würde.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Jetzt würde ich fast am liebsten, ich habe einen ganz anderen Plan gehabt, aber erzähl doch mal, flankier doch einmal, was ist die Definition aus deiner Sicht, ein glücklicher Unternehmer zu sein?
Definition aus meiner Sicht, ein glücklicher Unternehmer zu sein. Okay, also ich sag's mal provokativ. Die Definition ist, wenn du es dir erlaubst, strategisch faul zu sein. Also ein fauler Unternehmer gleich ein glücklicher Unternehmer.
Und das ist sehr steil.
Ja, ich weiß.
Das ist sehr steil.
Das ist es. Ich erkläre das auch gleich, weil das passt natürlich jetzt gar nicht zusammen. Ja, also ich glaube, die wenigsten Unternehmer würden von sich behaupten, faul zu sein. Und es hätte wahrscheinlich auch keinen guten Ruf zu sagen, ich bin Unternehmer, ich bin faul. Aber was ich damit meine, ist, dass dieses strategisch faul zu sein eigentlich bedeutet. Und das ist so, ich fange mal gleich mit aus 30 Jahren Unternehmertum so meinem größten Learning an. Ja. Und mein größtes Learning aus der ganzen Zeit ist, dass nicht der Gedanke daran, wie schaffe ich noch mehr, also wie kann ich irgendwie mehr arbeiten und damit mehr schaffen, sondern immer die Frage, wie kann ich weniger arbeiten und trotzdem erfolgreicher sein? Das ist eigentlich für mich der Schlüssel gewesen. Und damit geht natürlich die Frage einher, wie mache ich das? Und das ist so ein bisschen das, also immer die Frage für mich bei dem, was ich tue, was kann ich weglassen? Was kann ich anders organisieren? Was kann ich vielleicht delegieren? Und darüber, und das ist so mein Lieblingswort, Klarheit. Also Klarheit über die Dinge zu haben. Ich habe bei mir festgestellt, immer wenn ich nicht klar bin in irgendetwas, egal ob jetzt Business oder privat, dann habe ich ein Problem. Und dann funktionieren die Dinge nicht mehr richtig. Deshalb ist für mich das Stichwort Klarheit so mein Zauberstab, würde ich mal sagen. Und das ist auch das Erste, was ich immer in der Arbeit mit anderen Unternehmern weitergebe, dieses Thema Klarheit. Weil das ist häufig das, was erstmal fehlt.
So. Ja. Kann ich nur teilen. Also ich muss auch sagen, wenn ich nicht klar bin, geht es mir nicht gut. Wenn ich nicht klar bin, komme ich in das berühmte Hamsterrad rein, komme in Gedankenschleifen rein. Und selbst das Thema Liquidität oder auch das Thema Aufgabenübersicht, sind wir in Time. Du hast eine Eventagentur gehabt, da hast du ja sehr viel mit Deadlines und auch mit wirklich On-Point-Lieferungen zu tun gehabt. Ich habe sehr viel mit Discountern zusammengearbeitet. Wir hatten in anderen Bereichen die gleiche Situation. Und ich muss sagen, sobald ich den Überblick, also die Klarheit, so definiere ich es, verloren habe, ging es mir nicht gut und ich war nicht so stark, wie wenn ich die Klarheit habe, selbst wenn die Situation schlecht war. Aber wenn ich wusste, selbst in einer schlechten Situation, ich wusste, wie der Stand der Dinge ist und was jetzt zu tun ist, habe ich viel, viel eher eine gute Handlungsenergie wieder gehabt, um etwas zu verändern, als wenn ich in irgendeinem Nebel geblieben bin.
Ja, das schön, dass du das sagst, weil genau das ist es. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also für mich ist auch dieses Thema Klarheit ist ja keine einmalige Sache, sondern es ist immer wieder, ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich merke, dass irgendwas nicht gut funktioniert oder ich bei irgendeiner Aufgabe oder bei irgendeiner Entscheidung oder ähnliches nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt, wie mache ich es jetzt am Ende, ist es immer fehlende Klarheit für mich. Also zu überlegen, was sind eigentlich die wirklichen Parameter, worum geht es mir wirklich? Also das wirklich für mich nochmal im wahrsten Sinne des Wortes klar zu bekommen, das ist an sich der Hebel für ganz, ganz vieles. Und das ist eben etwas, was permanent, so ist es zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir immer wieder auch passiert. Das ist ja, man hat ja immer wieder neue Themen, mit denen man sich beschäftigt, im Business, aber auch privat. Das kann ja alles bedeuten, ob das jetzt Partnerschaft ist, ob das kann selbst so banale Sachen sind, wie wo mache ich den nächsten Urlaub oder warum war der letzte Urlaub nicht so gut, also was hat gefehlt, also diese Dinge. Und es ist immer wieder für mich die Klarheit dahinter, um dann als nächstes eben dann auch wieder den richtigen Fokus setzen zu können. Das ist so für mich eigentlich das, was immer eine Riesenrolle spielt. Und da gibt es einen Hack, wenn ich das sagen darf, da gibt es einen Hack für mich, den ich auch schon vielen Menschen ans Herz gelegt habe, mehr Klarheit zu bekommen. Denn das Größte, also geht es mir zumindest, du kennst es vielleicht, ist ja das berühmte Kopfkino. Ja. Mhm. Also das Ganze, man wälzt die Gedanken im Kopf und spielt da 1000 verschiedene Optionen durch, wie mache ich dies, wie könnte ich jenes. Aber es passiert, also es entsteht dadurch häufig keine Klarheit, sondern es entsteht einfach nur noch mehr Kopfkino. Und es mir immer geholfen hat und was ich wirklich für mich so, also klingt, ist banale Sache, was ich jetzt sage, aber es ist für mich doch ein Gamechanger gewesen, die Dinge aus dem Kopf rauszukriegen. Ein Stück Papier nehmen, leeres Blatt Papier und dann zu sagen, okay, weil im Kopf wälzt sich meistens mehrere Optionen. Und wenn ich das aufschreibe, stelle ich fest, dass wenn ich es formulieren muss, häufig gibt es maximal 2 Optionen und dann vielleicht noch so 1-2 Varianten links und rechts. Aber viel mehr bleibt meistens gar nicht über. Und vorher, wenn ich das im Kopf gewälzt habe, im Kopfkino, denke ich immer so, oh, hier, das, da, 1000 Möglichkeiten etc. Am Ende, wenn ich es aufschreibe, stelle ich mir fest, so, wie schreibe ich das jetzt eigentlich auf? Weil wenn ich es formulieren muss, bleiben meistens tatsächlich nur 2 Optionen, maximal 3 überhaupt über. Und eine kann ich dann meist, die dritte kann ich meist sowieso schon sofort schreiben. Und das schafft mir auch eine wahnsinnige Klarheit darüber.
Ja, sehr, sehr stark. Ja. Also ich kann das nur, du hast gefragt, ich kann das ebenfalls bestätigen. Also es ist, ich habe nur ein Stück einen anderen Weg. Also für mich ist der persönliche Morgen-Check-In ist für mich eines der wichtigsten Termine des Tages. Ja, es sagen ja viel, also der Großteil der Literatur sagt das ja auch, aber irgendwo, warum ist das denn so wichtig? Also gerade dieses Gedankensortieren, was ist heute relevant? Welche 4, 5 wichtigen Aufgaben nehme ich denn heute, um einen Schritt weiterzukommen, meinem Ziel näher zu kommen, wie auch immer, das darf jeder für sich entscheiden. Aber ich merke immer wieder auch in der Arbeit mit Unternehmern, dass es einfach so ist, dass man einfach startet morgen, ohne mal darüber nachzudenken, was sind jetzt so die 3, 4 wichtigen Sachen, die mich in meinen Projekten weiterbringen. Sondern wird Outlook morgens angeschaltet oder welches E-Mail-Programm du auch immer nimmst. Und dann wird, also ich übertreibe jetzt bitte, um Himmels Willen, dann wird den ganzen Tag im Outlook beschäftigt. Aber das auch das, dann schreibt man eine Mail hin, dann kommt wieder eine zurück, dann schreibt man dem wieder eine und sowas. Und dann ist der ganze Tag plötzlich weg und sagt, ui, das habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht. Aber der Zeitblock vielleicht für die 2, 3 relevanten Aufgaben ist aus. Und dann kommt noch das Thema, ganz viele der Unternehmer sind ja auch unfassbar innovativ, visionär. Und dann kommt noch ein Problem dazu. Dann kommt noch eine Idee und noch eine Idee und noch eine Idee. Und die hilft auch nicht unbedingt, gerade dieses ganze Gedankenkarussell kleiner zu machen oder anzuhalten, sondern da wird es ja noch schlimmer. Und dann auch mal, wie du so sagst, hinzuschreiben, sagt, nein, du Idee bist jetzt gerade nicht dran, geht gerade nicht, schaffe ich gerade zeitlich nicht. Ja. Und sich so wieder zu fokussieren. Also insofern, ich bin da komplett bei dir, weil ich,
wenn ich meine Sparringspartner... Anfangs meinte ich, gut, danke, dass du das gesagt hast, weil geht um das Thema Weglassen. Also ganz viele Ideen zu haben und was können wir hier noch machen, da noch machen, das ist Gesundheit. Ich hatte gerade gestern, ich habe ja immer jede Woche mit meinem ehemaligen Podcast-Host noch so eine Mastermind. Daraus ist auch damals ein Podcast entstanden, den wir mal gemacht hatten. Und da war es auch wieder so, also uns gegenseitig irgendwie Klarheit und Fokus zu verschaffen, weil auch so, ja, ich habe hier eine Idee, ich habe da noch eine Idee, ich habe da noch eine Idee, was mache ich denn jetzt und wie kriege ich das alles hin? Und am Ende ist wieder die Frage, okay, oft ist halt weniger mehr. Also was ist jetzt einfach nicht dran? Also diese Priorisierung, das ist, glaube ich, das, was wahnsinnig hilfreich ist, was aber auch gerne im Alltag, es geht mir auch so, ich habe es gerade jetzt wieder für mich neu festgelegt. Also ich habe schon angefangen, mal mit so einem Trello-Board zu arbeiten, habe es dann wieder gelassen, weil ich es dann doch nicht so richtig gepflegt habe. Jetzt habe ich wieder dazu diszipliniert, mit so einem Trello-Board zu arbeiten. Und da habe ich mir jetzt noch eine Spalte eingefügt mit den 3 wichtigsten Aufgaben des Tages, die ich vorher für mich definiere und sage, okay, was ist sind heute die 3 wichtigsten Aufgaben, die ich auf jeden Fall geschafft haben will. Und wenn ich die geschafft habe, dann ist der Tag ein Erfolg. Und alles andere drumherum muss erstmal warten. Also es sei denn, die Firma brennt ab, ja. Aber ansonsten muss das erstmal warten. Und das hilft mir, wenn ich sage, okay, wenn ich die 3 Sachen geschafft habe, es hilft mir total dabei, A, den Fokus zu halten und B, dann auch am Ende des Tages zu sagen, ja, war auch tatsächlich irgendwie, ich fühle mich gut am Ende des Tages. Weil häufig habe ich das Problem gehabt, ich war zwar wahnsinnig beschäftigt, aber am Ende des Tages habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich was geschafft habe. Dass ich wirklich weitergekommen bin mit Themen. Und deshalb versuche ich jetzt gerade immer wieder, mich ganz stark zu fokussieren. Ja? Und das ist ja das, glaube ich, was du ähnlich sagtest mit dem Einchecken. Also morgens einchecken zu sagen, was sind die Aufgaben, die ich da machen will.
Ja. Ich gehe mal ein ganz kleines Stückchen weiter. Also was mir persönlich auch immer sehr geholfen hat bei diesem Einchecken, ist auch mal zu überprüfen, was kann ich denn auch heute an Aufgaben in mein Team reingeben. Also auch zu überlegen, was ist denn dran? Also ich sage immer jedem kleinen Unternehmer, der Führungsteams etabliert, jetzt mal darüber nachzudenken, ja, was kannst du denn jetzt delegieren? Guck, dass deine Teams dann auch diese Aufgaben haben. Also wenn dein Team beschäftigt ist mit den relevanten Aufgaben, dann kannst du auch in Ruhe an deinen Themen weiterarbeiten und kannst dann wieder sagen, okay, wir sehen uns wieder an einem Tag, einen Tag, einen halben Tag später für den nächsten Check-in, jetzt kann der mal loslaufen, jetzt kann der Mensch mal einfach seine Aufgaben erledigen. Wie hast du das gemacht? Du hast ja auch eine unfassbare unternehmerische Karriere schon mit sehr vielen Erfahrungen hinter dir. Wie hast du begonnen, so zu delegieren, dass du nicht nur Aufgaben delegiert hast, sondern irgendwann ja auch mal dann wirklich verantwortungsvoll delegiert hast, dass die Leute ja bis hin zu ganze Events selbst verantwortet haben?
Ja.
Was waren da so deine ersten Schritte und was empfiehlst du heute den Unternehmern, mit denen du zusammenarbeiten darfst?
Ja, ich überlege gerade, wo ich anfange. Also
vorne im Zweifel, nein, Spaß.
Vorne, ach so. Ja, gut, dass du das sagst. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich aus der Not heraus geboren. Also die Agentur bei mir lief sie sehr schlecht, bis hin zu einer Fastpleite. Und dann gab es so diesen Hockeystick, nenne ich es jetzt mal. Ja, in verschiedenen Büros, in verschiedenen Städten und so. Und dann ist es gewachsen. Und es mir, also wie die Agentur gewachsen ist, es ist mir über den Kopf gewachsen. So, und das hat in meinem Fall auch zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt, damals, also in Form von schwerer Migräne, mit der ich eh schon so ein bisschen vorbelastet bin. Und einer, ja, man kann glaube ich sagen, schon auch Tablettenabhängigkeit, um da irgendwie halbwegs den Tag zu überstehen. Und zusätzlich dann mein Weckruf war meine ehemalige Partnerin damals, die dann irgendwann mit gepackten Koffern vor mir stand und gesagt hat, so pass mal auf, war schön mit dir, aber eigentlich so schön auch wieder nicht, weil du bist eigentlich nie da, deshalb bin ich jetzt weg. So, heute kann ich darüber lachen, damals fand ich es natürlich nicht so lustig, aber das war für mich so ein bisschen der Weckruf. Und übrigens auch, falls wir später drauf kommen sollten, meine erste Connection zu Mallorca dann, weil das war so mein Fluchtpunkt, wo ich dann kurz gelandet bin. Und was habe ich gemacht? Also ich habe dann, also wie habe ich das mit dem Delegieren gemacht? Und da habe ich, das Erste, was ich gemacht habe, ist bei mir selber anzufangen und meine Glaubenssätze zu hinterfragen, weil ich hatte so diesen klassischen Glaubenssatz, wenn ich nicht da bin, dann geht bestimmt was schief. Das ist einer dieser Glaubenssätze. Ja. Neben vielen anderen, die wenig hilfreich waren. Da habe ich versucht, dran zu arbeiten. Also ich überspringe jetzt mal wie, das ist jetzt, da gibt es ja verschiedene Techniken der Affirmation und so. Habe jedenfalls versucht, daran zu arbeiten. War anfangs nicht so leicht, aber langsam habe ich es dann doch so ein bisschen geschafft. Habe mir dann auch ein paar schlaue Bücher geholt, auch ein paar Seminare besucht und, weil ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit, weil ich war ja Single dann. dann habe ich angefangen mit dem Delegieren tatsächlich mit einer letztendlich einfachen Frage. Also bei mir war es ja so der Klassiker, du kennst das ja vielleicht auch oder von vielen anderen Unternehmern, mit denen du zu tun hast, vermutlich kennst du das, so ein klassischer Arbeitsablauf, diese Open-Door-Politik, ja, man ist ja ansprechbar, das ist ja auch ganz toll, mit dem Effekt, so war es bei mir zumindest, dass ganz ganz häufig halt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter reinkam und sagt, du Achim hier, wir haben gerade das und das Thema oder das Problem, was wollen wir denn machen? Und was ja schnell geht, ist ja kurz zu sagen, ja, mach halt das und das und dann bist ja vermeintlich das Problem erstmal wieder los. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden man auch und denkst, du kannst halt weiterarbeiten. Aber in Wirklichkeit frisst es natürlich wahnsinnig viel Zeit. Das ist ja nicht nur eine Person, die kommt über den Tag, sondern es sind ja mehrere. Also immer wenn dann jemand zu mir reingekommen ist und gefragt hat, du Achim, was soll man machen, habe ich in dem Moment nicht mehr geantwortet, ja, sondern ich habe nur eine Frage gestellt und ich habe gefragt, was würdest du denn tun und warum? So, also ganz simple Frage. Und der Effekt war am Anfang natürlich, dass das Team gedacht hat, so, okay, was ist mit dem los? Der war wahrscheinlich auf dem Seminar, das legt sich schon wieder. Aber ich habe es durchgehalten. Und dadurch hat sich dann tatsächlich auch nach und nach etwas verändert. Also ich bin wirklich immer, es wurde irgendwann sogar so eine Art Spiel schon. Also wenn jemand zu mir reinkam, habe ich die Person angeguckt und wusste die Person schon so, okay, jetzt fragen, was soll man machen, ist blöd, ich komme gleich nochmal wieder, ja, und dann kam sie im Zweifelsfall wieder gar nicht mehr wieder, weil Problem selber gelöst oder gefragt oder gesagt, pass auf, wir haben das und das Thema, ich habe hier drei optionale Lösungen, die würde ich vorschlagen, bist du damit fein, weil es eben eine größere Entscheidung ist, die relevant ist oder nicht. Und so habe ich quasi Delegieren angefangen und habe dann nach und nach eben gesagt, nicht nur Aufgaben zu übergeben, sondern eben Verantwortung zu übergeben. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Aber natürlich gab es auch Rückschritte. Ja, das ist ganz auch klar. Das hat nicht immer funktioniert. Und das war, wenn ich das noch kurz sagen darf, war auch so meine größte Angst, ehrlich gesagt. Weil ich dachte so, okay, jetzt frage ich die das Team, und was mache ich denn, wenn jetzt ganz komische Antworten kommen? Wo ich dann bei mir denke so, ach du meine Güte, wie sage ich es ihm denn jetzt oder ihr, dass das ja mir ziemlicher Käse ist, was da als Vorschlag gekommen ist. Und deshalb habe ich auch da wieder das Thema Fragen. Also ich habe mich der Sesamstraßentechnik bedient. Ja, du kennst jetzt den Jingle noch.
Schön.
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Also habe ich gefragt. Ja, habe gefragt, wie kommst du denn jetzt auf diese Lösung? Was ist der Hintergrund dafür, dass du das jetzt vorschlägst? Und das hat natürlich total geholfen, das Team zu verstehen, auch wie es tickt und dann auch gemeinsam im Zweifelsfalle an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Und das war nochmal so ein zusätzlicher Gamechanger für mich. Und das hat auch dazu für gesorgt, dass nach und nach das Team auch irgendwie mehr Vertrauen hatte, weil ich natürlich auch die entsprechende Fehlerkultur dann auch hatte. Und wenn Fehler passiert ist, natürlich, dann ist es so gewesen. Damit muss man eben rechnen. Und ich glaube, das ist das, wo viele einfach Angst haben, dass dann Fehler passieren. Aber es werden Fehler passieren. Aber es wird auch so sein, meine Erfahrung, bin ich gespannt auf deine, aber ich vermute, dass es ähnlich ist, es passieren auch plötzlich bessere Lösungen, als die man selbst gehabt hätte. Also das heißt ja nicht umsonst, wenn man der Schlauste im Raum ist, hat man was falsch gemacht. Ja? Und deshalb, das war so meine Teil meiner Reise in dieses Thema Delegation.
Ja, also meine Erfahrung dahingehend, wer meine Geschichte so ein bisschen verfolgt hat, liegt ja auch in einem Anlass. Das war damals eben der Burnout oder vielmehr der Zusammenbruch und der darauf folgende temporäre Ausfall. Und ich war natürlich dazu gezwungen, dass ich Mitarbeiter habe, die in Teilen Teams führen mussten und konnten und auch selbstverantwortlich schauen mussten, dass die Sachen raus sind. Also es war nicht so, dass wir da schlecht aufgestellt waren. Ich hatte schon tolle Mitarbeiter. Ich hatte nur das Gefühl, dass alles irgendwo dann doch noch an einer Entscheidung meinerseits lag. Und ich habe echt die große Überraschung erleben dürfen, dass der Großteil meiner Teams sehr, sehr eigenständig gearbeitet haben. Aber es gab natürlich auch Personen, die waren nicht so. Die wollten auch nicht so unbedingt die Verantwortung übernehmen. Und ich habe das dann auch gemerkt. Und da gab es dann eben auch ein, wie du schon sagst, Rückschläge. Da gab es dann welche, die mussten reinwachsen. Die brauchten mein Vertrauen, damit sie die Verantwortung übernehmen. Das musste ich ihnen geben. Das habe ich dann eben auch getan. Und dann gab es Leute, die wollten sie wirklich nicht. Und die sind dann auch gegangen. Da sind auch tolle Mitarbeiter gegangen, dann als ich mich geändert habe. Und es ist ja völlig legitim. Also auch das ist in Ordnung. Ja. Und vielleicht noch eine ganz, vielleicht auch trifft, findet sich der eine andere Zuhörer jetzt auch wieder. Ich hatte jüngst ein Onboarding eines neuen Mandates, wo der Unternehmer 57 Jahre völlig frustriert auf mich zurückkam und sagte, Mensch Dirk, zweimal in der Woche ist die Buchhalterin da, an diesen zwei Tagen komme ich zu nichts, die fragt mich den ganzen Tag immer wieder Sachen, ich bin immer gestört. Und das ist jetzt keine mehr, die ich erzähle, es war wirklich, es ist 25 Jahre, zwei Tage in der Woche. Und er sagt, ja, und warum gibst du die Antwort? Warum gehst du nicht rein und sorgst dafür zu sagen, sag, und wie denkst du darüber? Genau das Gleiche, was du gemacht hast.
Ja.
Sag, warum beendest du das Spiel nicht? Und das war für ihn nahezu innerlich, ja, wie geht das? Geht das denn? Also es war wirklich irre. Also ich kann das nur bestätigen, diese Thematik der Frage stellen oder was brauchst du denn dafür, dass du das eigenständig machen kannst? Das ist ein ganz spannender Prozess, den wir da haben.
Ja.
Aber es kann ja nicht sein, dass in einem Unternehmen Handwerk, Mittelstand, 15 Mitarbeiter, die Buchhalterin zwei Tage in der Woche den Geschäftsführer braucht, um zu arbeiten. Das wäre ja ziemlich schwierig, wenn das so wäre. Also es ist ein Beispiel, sicherlich sehr extrem, aber es ist Fakt so, dass eben immer noch dieser Gedanke da ist oder beziehungsweise auch diese Abgrenzung einfach ungern oder eine Grenze ungern gesetzt wird oder ein Nein auch mal platziert wird.
Ja. Ja, ich finde das ein total super Beispiel, weil das zeigt ja sehr schön auf, dass das jetzt schon, also vor allem seit 25 Jahren läuft das so. Überleg mal, wie viel Zeit da durchgelaufen ist. Aber das Interessante ist, dass ich oft das Gefühl habe, gerade in Unternehmen, die eben so gewachsen sind, also die vielleicht aus einer Selbstständigkeit heraus gewachsen sind, also wo der Unternehmer auch erstmal die beste Fachkraft selber ist und dann wächst das eben auf 10, 15, wie viel auch immer Mitarbeiter, dass häufig immer noch die Denke da ist, ich als Inhaber, das habe ich ganz oft auch, ich muss alles wissen und ich muss alle Prozesse kennen. Also weil wenn jemand ausfällt, muss ich das irgendwie auffangen können in Persona oder auch wenn ich eine Frage gestellt bekomme, egal zu welchem Feld ich da unterwegs bin, ich muss immer die Antwort kennen. Und das ist auch meine Aufgabe. Und wenn Mitarbeiter mich fragen, dann muss ich die auch haben, weil sonst denken die ja, ich bin womöglich nicht kompetent oder ähnliches. Ja, weil ich weiß über meinen Laden nicht Bescheid. Und das ist natürlich etwas, wo ich immer sage, ja, ich kann diesen Drang grundsätzlich verstehen, aber ich habe ja immer so dieses Thema bei mir Faktor 10 denken. Ja, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 15 Mitarbeitenden und jetzt sage ich mal, okay, ich wache jetzt eines Morgens plötzlich auf und jetzt sind es plötzlich 150, so Schnips, 150. Dann ist ja die Frage, funktioniert das dann immer noch? Und die Antwort ist schon relativ klar, nein. Das heißt, ich muss dann ja, wenn ich das anders denke, brauche ich auch andere Lösungen. Weil da ist es nicht mehr möglich, dass ich alles weiß und alles kann. Das war bei mir ja auch so. Ich bin kein ausgebildeter Grafiker, ich bin kein, keine Ahnung, Webdesigner, das bin ich alles nicht. Ja, ich bin auch kein ausgebildeter Eventmanager. Ja, und ich kenne mich auch mit Sicherheitskonzepten auf Festivals nicht besonders gut aus, aber das wurde alles gebraucht bei uns. Ja, aber wenn ich dann mal gefragt hätte, hätte ich irgendwie ziemlich sparsam geguckt, weil ich wusste das halt alles überhaupt nicht. Weil es auch nicht meine Aufgabe ist. Dafür kaufe ich mir ja Experten ein, die das können. Ja,
so ist es.
Und das ist für mich immer wieder faszinierend und ich verstehe diesen Ansatz, aber in meiner Meinung ist er halt komplett falsch.
Ja, ist auch ein Riesenthema. Also ich wurde auch in meiner verlegerischen Zeit oftmals gefragt, ja, Verleger, ja, spannend. Dann weißt du ja, wie das und das funktioniert. Also ich war weder ein Texter noch ein Schreiber noch ein Lektor. Ich war Betriebswirt, der ein bisschen ein Näschen hatte, welche Literatur oder welche Bücher im Markt gefragt sind. Das war meine Stärke. Ich war Unternehmer, Punkt. Und der Rest waren ganz tolle Menschen in meinem Unternehmen. Ich sehe es genauso. Und heute in meinem jetzigen Unternehmen bin ich sogar, manchmal gehe ich so weit und sage, lasst mich in Ruhe mit dem Prozess, ich will es gar nicht wissen, dann werde ich auch nie definitiv mit reingehen. Nein, also ab und zu mal zum Spaß, wenn es zu digital wird, ich sage, Leute, schaut, dass wir jemanden haben, der das kann und dass wir 2, 3 Ersatzleute haben, die das auch können, im Falle der Fälle, dass wir einen Notfallplan haben. Und das ist meine unternehmerische Aufgabe, so sehe ich es persönlich. Und für alles andere, ich muss nicht wissen, wie das oder das funktioniert. Also das sind, genau, sehe ich so ähnlich wie du. Genau. Ja, aber lass uns doch mal da genau aufsteigen. Einleitend, also dadurch, dass es uns beiden ein großes Thema ist, Abhängigkeit des Menschen vom Unternehmen ist ja einfach faktisch ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ich glaube, in Deutschland, Österreich und Schweiz einfach noch ein bisschen anders als in Ländern wie den Vereinigten Staaten oder sowas, wo Unternehmertum doch ein bisschen anders betrachtet wird. Es gibt ja faktisch genug Unternehmen und genug Vorbilder. Nehmen wir es mal Richard Branson. Ich weiß, es ist auch nicht gerade ein Deutscher, aber Richard Branson, irgendwie schafft der ja parallel 480 Firmen zu führen. Sagt jeder, ja, der hat ja auch tolle Leute. Ja, okay, könnten wir ja auch machen. Aber es ist bei uns so irgendwo so, dass wir genau in diesen Moment kommen, wo wir merken, shit, entweder zwischen unseren Ohren ist ganz viel Wissen, wo die Firma abhängig ist. Wir haben einen Teilbereich, zum Beispiel ganz oft das Thema Kaufmännisches, Liquidität und so weiter, ist einfach nur bei uns oder sogar lokal bei uns auf dem Rechner abgespeichert. Aber im Falle der Fälle, mir passiert heute was. Ich höre gerade den Podcast und ich habe einen Holztisch. Bitte, bitte niemand, dass was passiert. Aber jetzt falle ich 3, 4 Wochen aus. Wie geht's dann weiter? Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, das geht so nicht weiter, das Risiko ist mir zu groß? Und was möchtest du bitte jedem Unternehmer gerade mitgeben, dass dieses Thema nicht nur sein eigenes Ego-Thema ist, sondern dass es ein gesellschaftlich relevantes Thema ist für Mitarbeiter, für Lieferanten, für Kunden, für Familie, für alle?
Ja.
So, sorry, musste sein. Es ist so.
Ja, das ist interessant, dass du diese Komponente mit reinbringst, weil die natürlich oft so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber das ist ja häufig so. Also wenn so ein Unternehmen an einer Person maßgeblich hängt, und wie du schon sagst, da hängt ja die Familie dran, die Mitarbeiter hängen da dran, Zulieferer womöglich, etc., etc., macht das schon was aus. Und ich glaube, der Punkt ist, ja, wie soll ich sagen, also ich sage es ja mal, sich selbst überflüssig machen, das ist ja eigentlich die Aufgabe des Unternehmers. Also so, das ist die Definition von Unternehmertum. Ja, also wie schaffe ich es?
Wie gesagt, gerade, Entschuldigung, wie gesagt, das haben wir offensichtlich, zumindest das ist meine Warnung, in Deutschland offensichtlich anders gelernt, weil so deswegen.
Ja, das ist richtig, dieses noch alte Patriarchentum. Ja. Der Chef, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser, ich glaube, das ist schon auch ein gesellschaftliches Thema. Also fleißig sein, viel arbeiten, das ist, glaube ich, viel dieser Rahmen, der da gegeben ist. Ich muss morgens der Erste sein, da denke ich gerade an den von Trigema, der Grupp heißt er, glaube ich, ja.
Wolfgang Grupp,
genau. Für den ist ja auch so wahr, zu sagen, ich bin morgens der Erste, ich bin abends der Letzte, ich bin für ihn ansprechbar. Das ist ja etwas, was durchaus für viele auch ein Vorbild ist. Und er hat ja auch viel damit geschafft. Es ist nur die Frage, wie gut funktioniert das? Also für ihn hat es funktioniert, aber er hat dann irgendwann auch angefangen, ja recht spät, glaube ich, seine Kinder damit reinzuholen, um das vielleicht ein bisschen zu verändern. Aber ich halte das insgesamt für relativ gefährlich, weil ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, aber wie gut hätte das Unternehmen noch funktioniert, wenn er tatsächlich, jetzt sage ich mal, schon vor 10, 15 Jahren oder so ausgefallen wäre. Also was wäre dann passiert? Und wie wäre dann der Notfallplan gewesen? Weil das ja doch sehr stark mit seiner Person verknüpft gewesen ist. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, wo ich auf der anderen Seite aber auch beobachte, wenn ich jetzt so junge Gründer erlebe, ja, ich habe ja ab und zu das Glück, dass ich mit denen ein bisschen zu tun habe oder auch in dieser bisschen diese Gründerszene ein kleines bisschen kenne zumindest. Und da wird Unternehmertum häufig, ist meine Wahrnehmung, ganz anders gedacht. Weil die stellen quasi von vornherein Teams zusammen und sie wissen, okay, gerade wenn sie jetzt finanziert sind in irgendeiner Art und Weise, dann haben sie von vornherein die Anforderung zu sagen, okay, du kannst nicht alles machen, also wo sind die Leute, die du reinholst, welche Spezialisten brauchst du, das ist deren Job, das ist dein Job, also die werden da gleich auch so ein bisschen anders rangeführt und denken das auch anders und kommen gar nicht erst auf die Idee zu sagen, also keine Ahnung, ich sage jetzt mal das Thema Performance Marketing, weil ich da heute Morgen für eine andere Firma von mir einen Call zu hatte, wo ich auch, ich sag mal, nur die Hälfte verstanden habe, was da gesprochen wurde, ehrlich gesagt, ja. Aber genau darum geht's, wo ich sage, das ist etwas, das wird von denen häufig ganz anders von vornherein gedacht. Da ist nicht der Anspruch, ich muss mich daran auskennen, sondern es ist einfach so, okay, wo kriege ich den besten Spezialisten dafür her? Das ist die Denke. Und das ist, glaube ich, das macht es häufig einfacher. Deshalb ist für mich auch tatsächlich in meiner Wahrnehmung, gibt es so jetzt so den klassischen Unternehmer, Unternehmerinnen, so aus der Selbstständigkeit heraus und das Unternehmen ist gewachsen. Und das andere ist für mich so ein klassisches Startup-Case mit, wir haben eine Idee, wir gucken, dass wir einen Investor dafür finden und kriegen dann verschiedene Finanzierungsrunden und wachsen darüber. Und bei letzterem wird nicht immer häufig das noch anders auch gedacht. Da geht es nicht darum, ich muss alles im Unternehmen wissen oder kennen, weil es schlicht und ergreifend auch unmöglich ist. Da brauche ich eben gerade im technischen Bereich Entwickler, Ähnliches, Performance-Marketer und. Ich kann mir diese ganzen Fähigkeiten ja gar nicht aneignen. Und gerade wenn ich Geld bekomme und auf einen Schlag plötzlich 20 Leute einstellen soll oder kann aufgrund des Geldes, das ich habe, muss ich von vornherein meine Firma anders denken. Und ich glaube, davon kann man schon so ein kleines Stück weit auch was lernen.
Definitiv. Ich möchte da zwei kleine Bilder mit reingeben, die meinen oder den Unternehmern oder immer wieder helfen. Also du sprichst das Thema Startup an, total richtig. Startups gehen auch mit dieser Thematik oftmals rein, schon auch einen Exit zu planen. Mhm. Einfach zu sagen, es könnte durchaus sein, in 5 Jahren verkaufen wir das. Das mag jetzt für den Schreinermeister, der das aus Herz und Leidenschaft tut, vielleicht jetzt nicht sein erster Impuls sein, wenn er jetzt seine Schreinerei gegründet hat heute. Aber dennoch, wenn er sich diese Frage stellt, kann er ja trotzdem in der Gleichung ja mit drin sein in irgendeiner Form. Aber er kann sich die Frage dennoch stellen, zu sagen, was muss ich dafür tun, dass ich in 5 Jahren eine Schreinerei habe, die nicht von mir abhängig ist, aber ich trotzdem vielleicht in meiner Leidenschaft auf meinem Spielplatz spiele. Nur die Firma braucht mich im Zweifel nicht. Es ist ein Zusatzumsatz oder was weiß ich. Also ja, mal dieses Spiel so zu denken, ich baue die Firma auf, ich bin Unternehmer, die Firma funktioniert und operativ sattel ich oben drauf, aber noch genau das, was mir Spaß macht. Gedanke 1 und der Gedanke 2 auch zu der Abhängigkeit, was ich auch immer ein ganz tolles Bild finde, ist, wenn jemand fragt, Mensch, was hast du ein Kind? Ja, habe ich. Kommt die Frage dann ja oft. Dann sagt er, ja, was willst du denn dem Kind beigebracht haben, dass wenn der mit 18 loszieht in die Welt und Work and Travel macht, was der alles kann? Ja, okay, ja. Und dann sagt er, okay, und dann mach doch genauso deinen Mitarbeiter-Onboarding. Wenn du willst, dass der Mensch nachher genau das und das kann, dann gestalte doch die Zeit dahingehend, dass du das in der Zeit auch vermittelst. Und wenn das Ergebnis ist, dass du operativ nicht mehr mitwirkst, ja, dann ist das doch geil. Aber dann mach das bitte auch und übergib die Verantwortung und bring die Leute dazu, selbstverantwortlich zu sein. Und ich sage immer jedem Mensch, es wäre doch mal ganz cool, die können auch mal ein Busticket lösen schon mit 18. Und du gehst nicht selber mit 17 und dann löst noch das Busticket hier, keine Ahnung, von Stuttgart innerhalb des Stuttgarter Nahverkehr. Also ich will diese zwei Bilder mitgeben, weil sie immer wieder bei dem Gegenüber gut ankommen und sagen, okay, und dann überleg dir das doch genau, was willst du wirklich vermittelt haben, rechne von hinten nach vorne. Ist auch nichts Neues, aber es hilft vielleicht dem einen oder anderen, an diese Sache anders ranzugehen.
Ja, das finde ich, ist vollkommen richtig. Also das Bild, also dieses Thema, ja, sein Unternehmen vom Ende her zu denken quasi, ja, also sprich übergabefähig zu machen, das ist letztendlich ja die Aufgabe. Alles Weitere, ob man es dann wirklich tut oder nicht, ist ja erstmal egal, ja.
Ja, also das Gleiche gilt doch für uns beide auch. Natürlich arbeiten wir unheimlich gern mit Unternehmern und sagen, es gibt nichts Schöneres als das Lächeln eines Unternehmers, der diesen Weg jetzt geschafft hat. Aber dennoch wäre es cool, auch wir sind Menschen, wenn wir halt irgendwo vielleicht mal ausfallen, dass wir vielleicht ein Netzwerk haben, wo unsere Kunden aufgefangen werden. Also auch wir können ersetzlich sein. Wir könnten uns zum Beispiel gegenseitig unterstützen. Und so kann es ein jeder andere, auch Solo-Selbstständiger vielleicht tun und sich darüber Gedanken machen, wo ist da eine Absicherung da, dass es weitergehen kann. Und das finde ich einfach, da dürfen wir meines Erachtens auch ein Stück über unser Ego rausspringen, zu sagen, da dürfen wir uns nicht zu ernst nehmen. Da gehört auch ein gesellschaftlicher Auftrag auch dazu.
So. Ja, das stimmt.
Ist mir eine große Angelegenheit, auch im Senat der Wirtschaft, einfach, weil die Unternehmensnachfolge, so viele Unternehmensnachfolgen klappen einfach nicht, weil dieses Thema nicht gelöst ist und die Firma nichts wert ist, weil die Firma nicht ohne den Mensch funktioniert.
Ja, das erlebe ich auch immer häufiger und das ist natürlich auch immer eine Frage, irgendwann stehen ja auch die Unternehmer oder Unternehmerinnen da und sagen so, jetzt würde ich gerne mal, aber gar keine Chance, also dann braucht es nochmal mindestens 3 bis 5 Jahre, um das Unternehmen überhaupt so aufzustellen, dass es überhaupt übergabefähig ist. Und dann, das kennst du sicherlich auch, guckt man schon häufig in sehr enttäuschte und vielleicht auch sogar entsetzte Gesichter, ja.
Jüngst wieder ein 68-jährigen Unternehmer, der zu mir kam und gesagt, Dirk, ich habe das und das Thema, ich muss jetzt dringend eine Nachfolge gestalten. Und das war, in dem Fall kamen noch mehrere Komponenten dazu, die das einfach schlicht und ergreifend, es war eine Herkulesaufgabe. Also gerade wenn solche Komponenten wie ein nicht mehr existierender Vertrieb, kein Sog mehr aus dem Markt noch dazu kommt, ja, dann fehlt ja noch eine Komponente, an der erstmal gearbeitet werden muss, dass die Firma auch wirtschaftlich relevant ist. Dann kommt die Abhängigkeit. Und da stehen ganz viele Firmen im Moment, insbesondere im Handwerk, vor dieser brutalen Situation, dadurch, dass jetzt eben auch nicht mehr alles von alleine kommt. Deswegen kannst du jedem einfach empfehlen, sich in diesem Thema jetzt mal ranzuwagen und ein Stückchen loszulassen. Nochmal, es heißt nicht, dass wir aufhören müssen, an den Dingen zu arbeiten, die uns Spaß machen. Aber die Firma darf halt nicht von uns abhängen.
Dass du das nochmal sagst, weil genau das ist der Punkt. Ich hatte ja auch gerade so einen Fall, wo ich mit einem Unternehmer gesprochen habe, dann ging es eben auch darum, dass er eigentlich erstmal operativ ausgelöst werden soll. Dann sagt er, ja, aber Achim, bestimmte Sachen hier, das, bestimmte Arten von Trainings, die möchte ich gerne selber machen. Da habe ich total Spaß ja. dran. Gesagt habe, ja, das ist auch in Ordnung. Wenn das Unternehmen so steht, dass das nicht gebraucht wird und du sagst, ah, da habe ich aber Lust, diese speziellen Dinge zu machen und dann sogar noch ein bisschen ja. zusätzlichen Umsatz reinzubringen oder vielleicht bestimmte Spezialsachen, Trainings oder so zu machen, wunderbar. Ja, also das heißt nicht, dass man nicht das auch weiter auch ein Stück weit als Fachkraft arbeiten darf, aber es darf nicht unbedingt. Bedingung dafür sein. Ja,
richtig. Mega. Ich möchte es noch, schau mal, 40 Minuten ist ja Wahnsinn. Ich auch schon. Achim, ich habe noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, das Thema Abhängigkeit vom Unternehmer ist eins. Ich glaube, wir haben es jetzt gerade auch mal so aus unserer Sicht auch mal ein bisschen angesprochen und auch so ein bisschen die Fälle, auch die uns dann auch, mit denen wir konfrontiert werden und mit Menschen, mit denen uns sprechen, auch angesprochen. Meines Erachtens ist eines der größten Themen, diesen Schritt nicht zu wagen, weil wir so ein bisschen die Identität jenseits des also die Identität als Mensch jenseits der Unternehmerrolle verloren haben. Also so ein bisschen, was ist denn da eigentlich, wenn ich jetzt nicht morgens in mein Office gehe, dort der Mensch bin, der König, ich übertreibe es jetzt ein wenig, mich in meiner absoluten Wohlfühlzone bewege, habe alles im Griff und dann gehe ich abends wieder nach Hause, am besten sehr spät. So, jetzt gibt's da aber nichts mehr links und rechts. Ich bin also weder Freund, noch bin ich vielleicht, habe ich vielleicht noch ein vielleicht auch irgendetwas, wo ich mich engagiere, Sportler, weiß nicht was. Was kannst du da mitgeben, auch aus deiner Erfahrung, wie wichtig war dir das auch, um loszulassen oder um gegebenenfalls andere Wege zu gehen?
Das ist mit Sicherheit, also es ist aus meiner eigenen Erfahrung auch sehr wichtig. Also ich kann von mir selbst berichten, dass als ich es geschafft hatte, mich operativ aus dem Unternehmen rauszulösen, dachte ich als erstes so, jetzt geht's mir richtig gut. Ja. Ich kann viel Zeit auf Mallorca verbringen und ich habe viel Zeit überhaupt. Das Problem war nur, außer mir hatte ja sonst keiner Zeit. Die mussten ja alle arbeiten. Ja. Ja. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich erstmal im Prinzip in ein Loch gefallen bin, weil ich eben nichts drumherum hatte. Also ich kannte quasi nur die Arbeit. Also da waren keine wirklichen Hobbys, da war kein richtiger Sport. Das fehlte alles in irgendeiner Art und Weise. Dieses ganze soziale Leben drumherum. Und das hat mich schon auch in eine Krise erstmal gebracht, weil ich da gar nichts mit dieser Freiheit anfangen konnte. Also um mich herum haben alle gesagt so, boah, Achim, dir geht's ja gut, das ist ja toll, du hast es ja gut, du hängst immer auf Mallorca rum, ist ja toll, ja, liegst ja irgendwie am Pool, am Strand, wo auch immer. Und ich war da und dachte so, ja, ist gar nicht so, weil ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen sozialen Anschluss, also weil meine Firma war ja mein sozialer Anschluss. Und das ist schon etwas, was mir auch zu denken gegeben hat und was dann auch ich erst nach und nach wieder mühsam aufgebaut habe. Und was mich auch gelehrt hat, dass es einfach ein grundsätzlicher Fehler ist, das einfach alles der Firma unterzuordnen. Also bei mir, ich sage es immer so schön, für mich geht es ja immer darum, in der Arbeit mit Unternehmerinnen oder Unternehmern zu sagen, okay, wir gucken, wie wir dein Unternehmen so bauen, dass es dir dient und nicht andersrum. Ja. Und normalerweise ist es ja andersrum. Die Firma ist ja so wie 20 Tamagotchis, sage ich mal, die irgendwie jeden Tag betütelt werden wollen mit allen möglichen Dingen. Und jeden Morgen ist ja der Gedanke bei den meisten, glaube ich, da, was braucht meine Firma heute alles von mir, damit es meiner Firma gut geht? Aber der Gedanke andersrum, was muss meine Firma eigentlich für mich leisten, damit es mir gut geht? Die Frage stellen sich die allermeisten überhaupt gar nicht. Aber genau deshalb haben ja die meisten mal angefangen zu gründen oder sich selbstständig zu machen und daraus ist eine Firma geworden. Mehr Freiheit, vielleicht klar auch vielleicht mehr Geld verdienen, das ist eine Komponente, aber bei den meisten ja gar nicht die entscheidende Komponente, sondern eher so sich selbst zu verwirklichen, Dinge zu tun, mit denen man Spaß hat, raus aus einem Hamsterrad, aus einem quasi gefühlten Gefängnis vielleicht auch. Und am Ende stellt man fest, nach 20 Jahren, dann hat sich ein wunderbar goldenes Gefängnis gebaut, ja, aus mit dem man auch nicht rauskommt. Also zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich finde das Bild von Hamsterrad mit Meerblick noch immer noch das geilste.
Ja, so ungefähr, ja.
Wenn ich mir mein Hamsterrad direkt in Mallorca in die Bucht baue und genau dort den ganzen Tag auch noch vor meinem Bildschirm sitze.
Ja, richtig.
Nein,
richtig.
Alles gut, aber ich bin bei dir, ja. Übrigens, es ist wirklich auch ein weiteres Thema, das uns immer wieder hemmt, ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine andere Erfahrung, Achim, aber warum sich manchmal Unternehmer gegen Systeme auch wehren oder gegen neue Strukturen wehren, weil sie ganz genau wissen, wenn die Dinge implementiert sind, brauchten mich die Leute nicht mehr. Dann sitzt die Verantwortung auf dem System und die Verantwortung sitzt nicht jetzt auf mir oder irgendwo anders, sondern, oh je, jetzt brauchen die mich nicht mehr. Scheiße. Und dann manipulieren die Herrschaften unterbewusst manchmal diese Entwicklung, weil sie nämlich ganz genau vor diesem Loch Angst haben. Und das kann manchmal so weit sein, und da kann ich auch nur jeden heute, der zuhört und der vielleicht sich ein Stück weit wiederfindet, da auch sagen, geht diesen Schritt. Also wenn zum Beispiel auch zu Hause die Ehe nicht mehr so richtig funktioniert oder die Stimmung nicht gut ist, dass das auch Gründe sind, warum man an verschiedenen Dingen hängt. Ich erlebe das ganz oft, dass das Auslöser sein können, verschiedene Dinge auch in der Firma nicht zu ändern. Also um Himmels Willen, es sind Möglichkeiten, es ist nicht immer so, aber es ist so unglaublich wichtig, eine starke Vision jenseits des Unternehmerdaseins hilft mir ja genauso, geile Strukturen zu implementieren.
Ja.
Also deswegen, du brauchst nur Strukturen, du brauchst Marketing und die tollen Mitarbeiter, aber wenn du keinen Bock hast, rauszugehen als Unternehmer und unterstützt das nicht, diese Entwicklung, ja, dann können es die besten Leute kommen, es funktioniert nicht. So, ja. Jetzt bin ich schon ruhig.
Es ist vollkommen in Ordnung, finde ich vollkommen richtig auch. Ich würde mal kurz mit einwerfen wollen, einfach nur dieses Stichwort Kontrollverlust. Weil ich immer erlebe, dass ganz oft auch die Angst vor Kontrollverlust da ist. Also nicht mehr alles in der eigenen Kontrolle zu haben. Also die Diskussion, da hatten wir eben schon so, dieses so, ja, aber wenn ich das nicht, wenn ich die Kontrolle womöglich in bestimmten Bereichen abgebe, was passiert denn dann? Aber das ist ja wieder der Punkt. Also jetzt bei mir in der Agentur damals, ja, also wie hätte ich das denn machen sollen? Also bei den ganzen Veranstaltungen, Events etc., es wäre ja unmöglich gewesen. Also irgendwann bist du ja quasi gezwungen, schon von der Größe her das abzugeben und dann über mehrere Standorte in irgendeiner Art und Weise. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb finde ich ja dieses, wenn man es größer denkt, diesen Faktor 10, sich das mal zu vergegenwärtigen. Was würde das eigentlich bedeuten? Was wird bei mir noch funktionieren, was nicht? Und wie muss ich mich auch verändern, damit das überhaupt funktionieren könnte? Egal, ob ich Faktor 10 wachsen will oder nicht. Weil dieses 20% wachsen, das kriegt man immer noch irgendwie hin. Ja, aber verzehnfachen, da wird es dann irgendwie schwierig.
Ja.
So,
das heißt, ein schönes Bild übrigens. Ich finde das ganz, ganz wichtig, auch zu sagen, okay, Mensch, wie mache ich das zum Beispiel auch meinen Mitarbeitern klar, dass dieses System jetzt zum Beispiel notwendig ist? Einfach zu sagen, jetzt lass uns doch mal bitte so denken, jetzt überleg mal, wir hätten einfach die doppelte oder die dreifache Mitarbeiterzahl. Wie würdest du das dann sehen? Würdest du dann immer noch jeden Mitarbeiter einzeln führen, jeden Mitarbeiter morgens ein Check-in machen und so weiter und so fort?
Ich finde
das eine ganz, ganz relevante Sichtweise im Falle dessen, ich will wachsen und auch als Bilder für unsere Mitarbeiter mitzugeben, weil es irgendwann halt auch nicht mehr funktioniert. Ja, genau.
Sehr cool. Das sehe ich auch so. Also, ja.
Ja. Was würdest du vielleicht als Achim, der jetzt diesen Weg gegangen ist mit seinen allen Höhen und Tiefen, wie würdest du dieses ganze Thema jetzt sehen, wenn du jetzt mal zurückblickst auf diesen, ja, zum Himmels Willen muss ja nicht gleich in dieser Situation mit den Süchten sein, sondern einfach in diesem Moment, der jetzt engagiert ist, der Bock hat, was da zu machen, mit drin ist und auch Spaß daran hat. Was würdest du dem dennoch heute schon auf den Weg mitgeben, auf welche Wege er jetzt gehen soll oder was er alles machen soll, um sich vieles zu ersparen?
Um sich vieles zu ersparen.
Oder um sich welche Dinge zu ersparen? Was würdest du einfach sagen, Jungunternehmer, der heute mit, keine Ahnung, voller Energie, 80-Stunden-Woche, oh geil, macht ja so Spaß, ist alles mega cool. Ja, ich weiß, am Anfang musst du Zeit investieren, aber darum geht es mir nicht, dass du am Anfang Zeit investierst, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, auch in dieser Anfangszeit für verschiedene Voraussetzungen zu sorgen, Wissen aufzubauen, dafür zu sorgen, dass auch ein Plan B gibt, dass gegebenenfalls diverse Risiken bedacht sind und so weiter. Es gibt ja einfach verschiedene Dinge, die ja auch wichtig sind. Und was würdest du aber nochmal, um die Frage nochmal zu stellen, der Jungunternehmer Achim, was würdest du ihm heute sagen?
Was würde ich dem heute sagen? Also mit Sicherheit hätte ich vieles anders gemacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, heißt ja mal so, die Fehler machen einen aus. Und das kann ich in meinem Fall sicherlich sagen. Also ich habe einiges an wirklich schweren Fehlern begangen. Aber genau das waren auch die, die mich weitergebracht haben. Und es gibt ja auch so ein bisschen diese Definition. Also jeder sagt es ja anders, aber wenn du schaffst, ein bisschen weniger Fehler zu machen, als Dinge richtig zu machen, dann hast du vielleicht ein erfolgreiches Unternehmen. ansonsten ist es ja eine Abfolge von Versuch und Irrtum. Also das ist ja nun mal so.
Keine Frage.
Und wenn es jetzt um junge Gründer geht, also ich hatte gerade vor 2 Wochen hier eine Gruppe von sehr jungen quasi Gründern, die gerade so am Starten sind mit ihren Geschäftsideen etc. Und da ist wir haben so eine kleine Masterclass gemacht und da war meine Aussage, war auch ganz klar, da von Anfang an für sich selbst für eine gewisse Klarheit zu sorgen, also schon da jetzt mit anzufangen. Und klar, man will viel arbeiten, man kann viel arbeiten, man hat auch keine großen Verpflichtungen, das ist auch alles in Ordnung, aber trotzdem zum einen nicht das ganze Leben dem unterzuordnen und dann tatsächlich auch möglichst früh zu gucken, wo ist mein Fokus, also was muss ich machen, was ist eigentlich nur schmückendes Beiwerk. Ich vergleiche das mal so mit unserer Blumenwiese, ja, also wenn du auf eine Blumenwiese gehst, dann kannst du dir entscheiden, willst du alle Blumen einsammeln, dann musst du dir aber auch alle einzeln betüdeln, weil jede Blume braucht eine andere Pflege, oder sagst du, okay, ich bin Spezialist für Rosen beispielsweise und ich kümmere mich nur um alles, was mit Rosen zu tun hat. Das macht es natürlich schon mal irgendwie einfacher und den Rest lasse ich weg. Und wenn ich später Spezialist für Rosen bin, kann ich immer noch mir die nächste Blume suchen und sagen, jetzt gehe ich das auch an. Ja, also hier diesen Fokus zu setzen und von vornherein auch, das war mein, glaube ich, Fehler, nicht auch gleich zu versuchen, Dinge abzugeben. Also Vertrauen, anderen Menschen vertrauen, seinem Team zu vertrauen, von vornherein abzugeben einfach auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass es gleich perfekt ist, aber vor allem das Vertrauen zu haben. Ich nenne es mal so einen Vertrauensvorschuss zu geben, denn andere Menschen können das ja sicherlich am Ende genauso gut, vielleicht sogar besser in ihrem Bereich als man selbst.
Ja, ganz stark. Da noch vielleicht abzurunden, ich habe aus meiner Sicht ist eines der größten und wichtigsten Themen, Führung zu lernen und so schnell wie möglich in eine Ausbildung zu gehen und auch wirklich in eine Ausbildung zu gehen. Ich muss sagen, ich habe da 1-2 Anbieter, ich habe die Führungskräfteausbildung nochmal mit Mitte 40 gemacht. Mein Sohn ist mit 20 Jahren reingegangen. Ich glaube, er hat unfassbar viel gelernt, gleich von Anfang an, was die Gesprächsführung betrifft, und arbeitet auch im Bereich mit Marketing mit vielen Freelancern. Das ist nicht leicht und das hat ihm sehr, sehr viel gebracht, da schnell reinzukommen. Ich kann das nur teilen. Und ja, klar, Delegation so schnell als möglich, nicht in Aufgaben, sondern in Verantwortung, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema abzugeben, aber auch voll verantwortlich. Also ganz klar, das ist die Aufgabe, das hast du zu lösen, dafür hast du zu sorgen, dass das erreicht ist und nicht Einzeldelegation, weil die kostet so viel Energie und so viel Kraft. Ja. Geht nicht immer, aber ich kann es nur jedem empfehlen, darüber sich Gedanken zu machen, wie das geändert werden kann.
Ja, und du hast also die Ergänzung von dir, dieses Thema Führung, hast du vollkommen recht, also es gehört ja zur Delegation, aber es ist nochmal das extra zu benennen und da sich damit zu beschäftigen, das ist, also ohne dem, glaube ich, wird es gerade ab einem bestimmten Wachstum im Unternehmen, aber selbst bei einem 5-Mann-Unternehmen oder Frau, wird es einfach schwierig. Also deshalb dieses Thema Führung ist, auch wenn wir im KI-Zeitalter leben, ist das zumindest erstmal noch einfach absolutes Must-Have, gebe ich dir vollkommen recht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemals ändern wird. Und selbst wenn du nachher die digitalen Systeme führen musst, musst du trotzdem darüber nachzudenken, wie du nachdenken, wie du sie führst. Also ich merke das heute schon beim Prompten teilweise, ob jemand wirklich gut delegieren kann, weil die KI ist ja auch nur dein Helferlein und dem alles, was du ihnen sagst, wie du die Aufgabe formulierst, ist dein Ergebnis. Also du hast das gleiche Spiel in Grün.
Und richtig.
Es ist einfach Fakt so, wenn ich ein geiler Schreiner bin, tut mir leid, liebe Schreiner, ich will nichts mit euch. Es ist einfach nur zufällig mein Beispiel heute. Wenn ich heute ein guter Schreiner bin, heißt noch lange nicht, dass ich ein Mensch bin, der gut Menschen führen kann. Das sind einfach andere Kompetenzen. Aber wenn ich das will, dann gehe ich in eine Ausbildung. Sie ist manchmal ein bisschen, es ist spannend, aber es ist wichtig. Es ist einfach nur wichtig. So, Entschuldigung, Achim.
Nee, also vollkommen richtig. Da würde ich sogar noch ergänzen, dass dieses Thema, das kennst du sicherlich auch, wenn dann die beste Fachkraft plötzlich zur Führungskraft gemacht wird, weil diese klassische Beförderung darüber läuft, also diese klassischen Hierarchien, Beförderung, plötzlich irgendwie Personalverantwortung, aber die beste Fachkraft, die also in ihrem Job super gut ist, muss nicht irgendwie eine gute Manager- oder Führungsperson sein. Also es kann total die Katastrophe werden.
Ja, also wir haben gerade in dem Betrieb wieder den Vertriebsleiter ganz vorsichtig mit der Aussage wieder zur stärksten Verkaufskraft wieder in diese Stellung reingemacht, weil er einfach der beste Verkäufer war. Aber er war nicht in der Lage, die 10 andere Verkäufer zu neuen, also seine Fähigkeiten zu vermitteln und B, dann auch diese Verkäufer zu fördern, damit die dann genauso die gleichen Dinge erreichen. Da darf es vielleicht eine Führungskraft geben, die da Mittel dazwischen vermittelt. Wie bekomme ich diese Fähigkeiten in das Team, ins restliche Team vermittelt? Das ist nicht seine Stärke gewesen. Ja, also Hacken dran, grüner denn je. Aber es ist in unseren deutschen Konzernen, ist das leider und die Normalität, lieber eine langjährige Fachkraft in die Führungsebene reinzustecken, als eine junge Führungskraft, die gegebenenfalls einfach geil führen kann.
Ja.
Vielleicht nicht so gut im Fachlichen ist. Achim, ganz kurz, mit Blick auf die Uhr, sag uns, um zu sagen, um bei deinem Bild mit den Rosen und den Blumen zu bleiben, welcher Spezialität hast du denn jetzt auf deinem Papier gerade und wie findet man dich, wenn man da Interesse hat, mal Näheres von dir zu erfahren?
Ja, also ich glaube, es ist ja schon so ein bisschen rausgekommen, dass wir beide in einem ähnlichen Segment uns ergänzen, unterstützen, wie auch immer. Das ist auch das, womit ich mich jetzt intensiv beschäftige, schon eigentlich immer so ein bisschen Leidenschaft gewesen ist, mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zu arbeiten, wo mir immer so ein paar in der Vergangenheit Firmengründungen dazwischen gekommen sind, weshalb ich es ja nie gemacht habe, so richtig. Aber jetzt seit irgendwie 2 Jahren mache ich das sehr intensiv und da ist eben genau mein Ansatz, was ich sagte, eben zu gucken, wie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ihr Unternehmen so baut oder ich mit ihnen zusammen so baut, dass es eben ihnen dient und nicht umgekehrt. Ja, und das, was ich anfangs sagte, damit schließe ich dann auch wieder eben zu lernen, strategisch faul zu sein, also zu gucken, was kann ich weglassen, was kann ich besser organisieren oder was kann ich delegieren, damit ich eben am Ende weniger arbeite und trotzdem mehr erreiche und damit am Ende auch meine Firma übergabefähig mache. Das ist das, dem ich mich verschrieben habe, also in Kurzform, ich helfe Unternehmern und Unternehmern, strategisch faul zu werden.
Mega cool.
Und erreichen kann man mich natürlich unter LinkedIn, logischerweise unter der Webseite der glückliche Unternehmer. Das ist so das Einfachste.
Ich stell mir deinen Slogan im Merchandise perfekt vor. Ich bin der faule Unternehmer. Ich finde es mega geil. Also wenn das nicht funktioniert...
Also nein, sehr cool. Ich renne jetzt eine Sekunde aus dem Bild, um jetzt kommt's, ja. Kann man es lesen?
Ja, sehr gut. Also
der
jetzt den Podcast nur in Ton hört, Achim hat ein Bild, irgendwas ist hier faul und dann ist ein Faultier, oh, das bin ja ich. Sehr schön, sehr nett. Genau. Also lohnt sich, wir werden es definitiv auch in einem Snippet irgendwo veröffentlichen auf Instagram und auf YouTube ist der Podcast natürlich auch per Bild zu sehen. Mega cool, Achim.
Ja.
Unser Treffen in Mallorca steht aus. Wir haben uns schon verabredet. Ich bin mal gespannt, in den nächsten paar Wochen wird es so sein. Ich freue mich riesig, dich dann auch mal live in Haut und Farbe zu sehen und hoffentlich mit viel Sonne.
Ja, genau.
Und danke dir sehr, dass du für den Podcast gleich zugesagt hast für unser beidiges Herzensthema. Und ja, ich hoffe, dass der eine oder andere heute sagt, ja, ihr habt recht. Ich mache jetzt auch den nächsten Schritt und bleib in meiner Traumwelt, aber die darf ein bisschen weniger von mir abhängen. Vielen Dank, lieber Achim.
Ich sage auch recht herzlichen Dank. Ich möchte noch ganz kurz den Satz einwerfen. Der beste Zeitpunkt anzufangen ist ja immer jetzt. Also das vielleicht noch für den einen oder anderen da draußen. Ansonsten bleibt mir auch. Also ich fand es klasse. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Und freue mich sehr, wenn wir uns dann hier auf Mallorca live sehen. Und ja, bis dahin eine gute Zeit.
Alles Gute. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Wow, das war wieder eine unglaubliche Folge bei Bock auf Business. Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Ich glaube, was hier Achim Langenau heute an Informationen, an Ideen mitgegeben hat und auch natürlich an Impulsen, ich finde es großartig. Es ist auch ein Thema, was ich unfassbar relevant finde. Und ich glaube es nicht nur, so wie ich den Medien glauben darf, ist das Thema Abhängigkeit vom Unternehmer momentan eines der größten Themen. Und auch das Thema, bin ich noch glücklich und habe noch Spaß in meinem Unternehmen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch alle Unternehmer geworden, um genau das zu haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert gern den Kanal, wo auch immer ihr ihn angehört habt. Podcast ist ja auf allen Podcast-Kanälen verfügbar, auch auf YouTube. Also bitte abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter. Und wenn ihr bei mir auf podcast.dirkhalfer.com den Newsletter abonniert, dann bekommt ihr auch die Infos, welche Folge wann herausgekommen ist. Also, ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch ganz, ganz tolle und mutige Entscheidungen. Ja, ich wünsche euch den Mut, ein Stückchen eure Firma unabhängiger von euch aufzustellen. Und ja, in diesem Sinne, macht euch frei, genießt euer Leben und bis zum nächsten Mal bei Bock auf Business. Euer Dirk.